Mutig sein, Zivilcourage zeigen, aufstehen, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Das wünschen wir uns alle. Eine Frau, die es tatsächlich tut, ist Patricia Wenigwieser. Sie ist die aktuelle Trägerin des Frauenpreises der Stadt Linz. Den hat sie für ihr Engagement gegen Gewalt an Frauen bekommen. Warum ihr dieses Thema so wichtig ist, wie sie als Kunststofftechnikerin in der Bauzuliefererindustrie und Ladenbaubranche gelandet ist und warum sie ausgerechnet an der JKU ein Date mit ihrem heutigen Verlobten gehabt hat, das erzählt sie uns heute. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
Und ich bin Marion Hafner, Pressesprecherin der JKU. Seit fast 60 Jahren gestaltet die Johannes Kepler Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere 10.000 Absolventinnen und Absolventen haben auf 4 Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist Patricia Wenigwieser, Head of Market Strategy bei der Umdasch Group Ventures. Hallo Patricia.
Hallo ihr zwei. Hallo. Es ist mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir sitzen gerade im Science Park an der JKU. Rund um uns wimmelt es von Studierenden. Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Und es sind sehr viele Techniker und Technikerinnen hier, aber eben mehr Männer als Frauen. Das ist ja in der Technik nach wie vor so. Jetzt hast du, Patricia, ein technisches Studium absolviert. Wie sieht das bei dir jetzt in der Branche aus?
Ja, Christoph, also da ist tatsächlich gar nicht so viel Unterschied. Ich habe es im Studium eben so erlebt. Ich habe Kunststofftechnik hier an der JKU studiert und war immer in der Unterzahl. Hat sich aber schon in der Schule eigentlich bei mir abzeichnet. Ich war in einem Sprachengymnasium, von dem her ausgeglichen vom Geschlecht her, aber habe mich da auch für den Werkunterricht zum Beispiel mehr interessiert und bin es irgendwie gewohnt. Ja,
das heißt, in der Schule schon Laubsägen statt Häkeln.
Ja, genau. Also mit der Nadel und Wolle kann ich nicht so gut umgehen.
Patricia, du bist Head of Market Strategy bei der Umdasch Group Ventures. Die Umdasch Group Ventures ist der Innovationshub der Umdasch Group AG. Die Umdasch Group ist eine große Unternehmensgruppe mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden an mehr als 170 Standorten in der ganzen Welt. Was machst du da genau?
Ja, danke für die Frage, Marion. Genau, ich bin Head of Market Strategy bei der Umdasch Group Ventures. Die Umdasch Group Ventures ist der Innovationshub der Umdasch Group und ich gebe da gerne noch ein bisschen Hintergrundinformation zur Gruppe, bevor ich zu meiner Rolle im Unternehmen komme. Also die Umdasch Group selbst hat ihren Headquarter in Amstetten in Niederösterreich und hat 2 Divisionen. Zum einen die DOKA. Sie bietet im Bereich Schalung und Gerüst innovative Produkte, Lösungen und Dienstleistungen an. Das geht dann von der Planung über die Konstruktion hin zum Verkauf und Vermietung sowie zu digitalen Lösungen zur Produktivitätssteigerung und auch zur Sicherstellung von Transparenz, aber auch Kostenoptimierung in komplexen Projekten. Genau, und zum anderen gibt es da die Umdasch Storemakers. Sie sind Spezialisten für die Planung, Gestaltung und Ausstattung von Einzelhandelsflächen. Dabei bieten sie maßgeschneiderte Lösungen für Geschäfte, Gastronomie, Showrooms und auch andere kommerzielle Umgebungen. Genau, und das Ziel der Umdasch Group ist es, in Zukunft der Partner entlang des gesamten Lebenszyklus eines Bauobjektes zu sein. Ja, und beide Divisionen bewegen sich in sehr spannenden Märkten, in denen auch Innovation großgeschrieben wird. Zum einen wird in den Divisionen selbst Innovation ihrer Produkte und Services vorangetrieben und zusätzlich gibt es bei uns den vorhin genannten Innovationshub innerhalb der Gruppe, also uns, die Umdasch Group Ventures. Und wie der Name schon sagt, wird bei uns das Corporate Venturing forciert. Also to venture bedeutet ja so viel wie etwas riskieren, sich rauswagen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit neuen Technologien, teils disruptiven Innovationen in genau diesen beiden Sparten, also Bau und Einzelhandel. Und man kann sich vorstellen, wir in der Umdasch Group Ventures sind so von der Denke her circa 3 bis 5 Jahre voraus, um in den 2 Sparten potenzielle, auch bahnbrechende Geschäftsmodelle zu finden. Also super spannend. Und im Endeffekt dann auch strategische Investitionen in vielversprechende Geschäftsideen vorzubereiten.
Ja, Patricia, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Branche. Wie schaut jetzt ganz konkret dein Arbeitsalltag aus?
Also was ich konkret in meiner Rolle mache, ich bin nun seit 9 Monaten Teil vom Ventures-Team. Die Umsatz Group Ventures selbst gibt es bereits seit 2016 und seither sind entsprechend viele Forschungsfelder sowie Innovationen aus dem Hub heraus entstanden. Sowie Joint Ventures, genauso auch Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen sind eingegangen worden. Ja, all diese begleite und unterstütze ich von der Idee zur Kommerzialisierung zu kommen. Das heißt konkret, sie durchlaufen einen Prozess und ich stelle sicher, dass wir Phase für Phase das berücksichtigen, was für einen erfolgreichen Go-to-Market, also vom Businessmodell über den Prototypen bis hin zum ersten erfolgreichen Pilotprojekten am Markt benötigt wird. Ja, und um jetzt auf einzelne Innovationen einzugehen, wird wohl den Rahmen sprengen, denke ich. Aber dafür würde ich unsere Zuhörenden einladen, auf unseren Social-Media-Seiten vorbeizuschauen. Zum Beispiel auf LinkedIn, da posten wir sehr regelmäßig zu unseren Innovationen.
Ihr habt einen Standort in der Elfenbeinküste, genauso einen in den Niederlanden. Die Mitarbeiter an diesen Firmensitzen leben ja ein komplett anderes Leben. Dein Job ist es aber, wenn ich es richtig verstanden habe, solche Märkte zu knacken, dort erfolgreich zu sein. Wo fängt man an, wenn man solchen Markt erschließen will?
Ja, genau so ist es. Wir haben unterschiedliche Märkte, also wir sind einfach mit den verschiedensten Kulturen dann auch herausgefordert. Wie geht man es richtig an? Das ist Teil meines Daily Business. Ich bin viel mit den Sales- und Marketing-Teams bzw. den Geschäftsführern von den einzelnen Niederlassungen dann im Austausch. Wir schauen uns an, wo stehen wir aktuell mit ihrem Produkt, mit ihrer Dienstleistung, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und wo optimieren wir im Endeffekt. Genau, damit wir am meisten rausholen für uns am Markt.
Wir sitzen mitten im Science Park rund um uns, Worlds, man hört es ein bisschen im Hintergrund, da gehen ganz viele unterschiedliche Menschen durch, aber sie sind alle am Standort Linz. Zum Unternehmen gefragt, ab wann merkt man denn, dass diese Kulturunterschiede ein echtes Thema sind, um die man sich kümmern muss?
Ja, super spannende Frage. Christoph, vielen Dank. Ab wann merkt man, dass man an der Unternehmenskultur arbeiten darf, soll? Also das ist prinzipiell
oder
was,
glaube ich,
oder muss, ja. Was Unternehmen manchmal auch unterschätzen, denke ich. Und bei uns, bei der Unterspruppe, wird das halt schon sehr aktiv und proaktiv auch angegangen, dass man da eine einheitliche Unternehmenskultur auch weltweit schafft. Das machen wir mit Workshops, die wir vor Ort in den einzelnen Ländern durchführen, wo es sehr stark um das Thema, wie arbeiten wir miteinander? Haben wir alle dieselben Prinzipien, dieselben Ziele? Das muss einmal klar sein. Das ist ein Part von der Kommunikation, das funktioniert toll. Und dann ist halt das Miteinanderarbeiten. Verschiedene Kulturen, verschiedene Generationen, genauso auch verschiedene Geschlechter natürlich, das hat man in jedem Land, aber wenn verschiedene Nationen auch miteinander arbeiten, ist einfach ein unterschiedliches Verständnis da, wer mit wem wie reden darf und soll, und da wollen wir eine einheitliche Basis schaffen.
Patricia, du bist ja logischerweise in deiner Position auch selbst viel unterwegs. Ich glaube, es steht jetzt auch wieder eine Reise nach Afrika bei dir an. Gibt es da irgendwelche Erlebnisse, Momente, die dich besonders auch geprägt oder inspiriert haben?
Ja, definitiv. Ich darf an die Elfenbeinküste fliegen. Wir haben dort Strategie-Meetings. Und zum anderen bin ich auch dort für den Part, den ich aus meiner vorherigen Rolle noch mitgenommen habe. Für die Kulturtransformation. Also genau für das, dass man eine einheitliche Unternehmenskultur schaffen weltweit. Und darf dort am ersten Tag einen Workshop leiten. Habe für das auch intern dann eine Trainerausbildung gekriegt. Das heißt, super spannend auch, was das mit den Menschen macht, wenn man das Thema Vertrauenskultur wirklich einmal klar ausspricht, was die Umsatzgruppe sich halt einfach auch vorstellt, dass man sich alle vertrauen untereinander und was das auch auslösen kann. Und da zu deiner Frage, ich habe es ganz stark auch in Amerika erlebt, eben auch in diesen Workshop-Settings oder wenn wir vor Ort sind und mit den Kollegen dort in Amerika arbeiten, dass die schon direkt aussprechen, aber auch auf eine konstruktiv-kritische Art und Weise, wenn einer was nicht taugt. Und das macht halt das Arbeiten wesentlich leichter, als wenn man sie nichts sagen traut, wenn man glaubt, man darf das jetzt zum Beispiel auch hierarchisch oder ja, nicht, dann ja, verzögert sich halt einfach vieles und wird ineffizient. Und das hat mich schon sehr beeindruckt.
Und diese angesprochenen Kulturunterschiede zwischen unterschiedlichen Ländern, gibt es die aus deiner Sicht in Österreich auch schon? Du bist ja eine Mühlviertlerin, die nach Linz gekommen ist zum Studieren. Ich habe einen Südtiroler geheiratet. Das ist jetzt nicht so, sollte man meinen, ein großer Unterschied.
Also erste Intention auf jeden Fall. Sieht man Unterschiede, erlebt man Unterschiede. Deswegen finde ich auch Wien total spannend, weil einfach irrsinnig viele Kulturen, Nationen zusammentreffen und das managen, dass da gemeinsam leben, obwohl es eben unterschiedliche Sichtweisen auch haben.
Kommen wir jetzt zu einem anderen sehr spannenden Thema. Du hast ja 2024 den Frauenpreis der Stadt Linz erhalten, vor allem für dein Engagement gegen Gewalt an Frauen. Warum ist dir persönlich das Thema wichtig und was hast du genau gemacht?
Ja, genau. Ich habe letztes Jahr im Dezember 2023 Frauenprojekt gestartet. Das hat sich relativ spontan ergeben, sage ich mal. Ich habe die Idee schon länger im Kopf gehabt, dass ich was für Frauen, für Mädchen machen möchte, mich sozial engagieren und habe dann am Hauptplatz den Innovationshauptplatz, diesen Pop-Up-Store entdeckt und habe mir gedacht, ja cool, ein Raum, wo ich zum einen, und das ist ein zweiter Traum von mir, dass ich eben Bilder von mir ausstellen kann und verkaufen kann.
Das heißt, du malst oder fotografierst?
Ja, in meiner Freizeit male ich, ja. Genau. Und das habe ich dann kombiniert. Also ich habe mir dann gedacht, okay, warum nicht? Jetzt gerade auch im Dezember sind viele Leute am Hauptplatz unterwegs und das Thema Femizide war leider ein sehr großes in dem Jahr. Kombinieren wir, hängen wir Bilder aus, bringen so die Leute in den Raum und informieren zeitgleich über Anlaufstellen für Frauen in Not.
Und wie war da die Resonanz, die Rückmeldungen?
Ja, die waren Gott sei Dank ausschließlich positiv. Also man geht natürlich vorher rein und man spricht da über ein Thema, ich habe auch meine persönliche Geschichte erzählt, auf der Frage zurück, das, warum ich das gemacht habe, ist einfach meine persönliche Geschichte in Beziehungen, dass ich einfach nicht so viel Glück gehabt habe oder einfach auch ja, naiv in Beziehungen reingegangen bin und mir auch viel gefallen lassen habe. Und da habe ich einfach auch dann auch einen Wendepunkt gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, so lässt man sie nicht behandeln, da sind wir wieder bei der Kultur, wie wir miteinander umgehen und was man toleriert und was man nicht toleriert. Und habe dann für mich eben auch Anlaufstellen aufgesucht, wo man wirklich mit professionellen Personen dann auch darüber sprechen kann, wie man auch aus solchen Beziehungen rausgeht.
Mhm. Du hast das eh schon angesprochen gerade, das Thema Femizide. Ich habe mir ein paar Zahlen ausgesucht, also laut Statistik Austria, sind nahezu 35% der weiblichen Bevölkerung von körperlicher bzw. sexueller Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen betroffen. 2024 gab es in 5 Monaten bereits 9 sogenannte Femizide, also mehr als ein Mord an Frauen pro Monat. 25 Fälle von schwerer körperlicher Gewalt, also Mordversuche beispielsweise, sind dokumentiert. Die Dunkelziffer gerade im Bereich häuslicher Gewalt ist sicher viel, viel höher. Was müsste man deiner Meinung nach tun, um das in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen oder diese Situation auch zu verändern?
War ja, ich glaube, es verlangt zum einen mehr politische Aktionen, die mehr darauf aufmerksam machen und die haben den Hebel einfach, um Veränderung zu schaffen. Und selbst jeder, der Kinder kriegt in der Erziehung, wie man die Jungs und die Mädels einfach auch erzieht und schaut, wie geht man miteinander um.
Das heißt, man müsste deiner Meinung nach bei den Kindern schon ansetzen?
Ja, definitiv.
Was müsste man da tun?
Ja, ich sehe das relativ früh, wo man ansetzen sollte. Spätestens im Kindergarten, wenn man dann einfach Aktionen von Kindern wahrnimmt, wie sie miteinander agieren, dass da auch Gewalt, also sie fangen ja auch das Sachen noch, wenn schmeißen, das sind hoffentlich auch nur Phasen, aber wenn das einfach ausgeprägter ist, dass man da nachgeht und auf jeden Fall die Weichen so stellt, dass das Kind auch versteht, wie respektvoller Umgang auch mit anderen Kindern aussieht.
Mhm. Das heißt, es geht deiner Meinung nach auch darum, zum einen Frauen Lösungsmöglichkeiten, Hilfsangebote aufzuzeigen, auch für das Thema zu sensibilisieren, aber gleichzeitig auch Männer anzusprechen und vor allem eben auch Kinder schon sehr früh auch zu zeigen, dass Gewalt genau einfach niemals eine Option ist.
Genau so ist es, ja.
Kommen wir zurück an die JKU. Wir sitzen hier im Science Park. Hinter uns ist jetzt gerade eine Vorlesung von Kunststoff Studierenden aus. Da geht gerade wieder ein Schwung durch. Man hört die Türen ein bisschen knallen. Wie bist du zur Kunststofftechnik gekommen?
Ja, das ist eine super gute Frage. Also die habe ich schon oft gestellt gekriegt, weil es einfach untypisch ist. Und da sind wir wieder bei den Schubladen ein bisschen. Also wenn mich wer anspricht, dann glaubst du, ich bin eben im Marketing oder ich bin habe Sozialwissenschaften studiert. Das ist so das Klassische, was man bei mir als Person wahrnimmt. Und dann kommt natürlich die Frage, warum Kunststofftechnik? Ich kann gleich mal sagen, ich bin aus Schwertberg. Also die Firma Engel hat mir wahrscheinlich schon meine Kindheit lang geprägt dann. Aber Scherz beiseite, ich war ja in einem Sprachengymnasium. Wir haben dann Gott sei Dank Studienmessen besucht, das mir sehr geholfen hat zur Orientierung. Ich selbst habe gewusst, okay, ich möchte nicht weit weggehen, war sehr familienbezogen. Ich habe, wie vorhin erwähnt, schon meine naturwissenschaftliche, technische Richtung einfach gehabt in der Schule schon und habe mich dann umgeschaut, was da so gibt. Und habe dann einen Vortragenden gesehen, der über Mechatronik berichtet hat an der JKU. Und das mir jetzt deswegen gecatcht, war so, wie er gesagt hat, dass einer oder eine von euch mal in dem Bereich Chef sein wird. Und das ist einfach was, und das habe ich auch in meiner Schulzeit schon mal, wo ich in einem Stammbuch geschrieben habe, erst jetzt vor kurzem bei unserer 10-Jahres-Matura-Feier gesehen, dass ich Managerin werden will. Und da fragt man sich natürlich, ja, warum macht es dann kein betriebswirtschaftliches Studium? Das war irgendwie naheliegender. Bei mir eben diese Versierung in die Technik und der ausschlaggebende Grund, und das kann ich so ehrlich sagen, war, dass ich unbedingt gute Jobchancen haben wollte. Also das war damals einfach in der Matura-Klasse schon ein Thema, wo es halt geheißen hat, wenn man das und das Studium macht, dann wird es mal schwierig vielleicht auch bei den Jobaussichten, weil es einfach tausende Abgänger gibt. Und ja, so ist dann das entstanden, diese Kombination aus meiner technischen Interesse und dann auch dem Wording von dem Vortragenden da auf der Studienmesse. Und es ist dann nicht Mechatronik geworden, sondern Kunststofftechnik, weil, das ist auch ganz rational entschieden, es bei dem Studiengang eben die Chance gibt, dass man Technik im Bachelor und dann Wirtschaft im Master vereint. Das heißt, ich habe wieder beides. Ich habe die technische und die wirtschaftliche Ausbildung. Und habe mir gedacht, ja, da ist es sehr wahrscheinlich, dass ich einen Job kriege.
Woher kommt dein Interesse für Technik eigentlich? Hat das bei dir schon als kleines Mädchen begonnen oder haben deine Eltern speziell gefördert?
Da hat bestimmt mein Papa einen großen Einfluss. Der ist gelernter Tischler und die sind auch im technischen Bereich. Also es war einfach immer präsent mit dem Einrichten von Wohnungen, von Häusern. Dass ich auch als Kind viel in Tischlereien unterwegs war.
Genau. Das heißt, du warst als Kind schon quasi an der Werkbank immer in der hauseigenen.
Genau.
Das ist eh vielleicht ganz eine gute Überleitung, weil wir ja einfach beobachten, also es ist ein Fakt, dass immer nur zu wenig Frauen in technischen Berufen sind. Wo muss man da deiner Meinung nach ansetzen? Gerade bei Mädchen, dass man die für das begeistert?
Ja, total. Man muss das jedenfalls befeuern, dass mehr Frauen, mehr junge Mädchen in die Technik gehen. Ich denke, da ist es auch ganz stark im Kindergarten, sind wir wieder beim Kindergarten, abhängig, in welche Weichen dass man es auch steckt, ob man auch mit Mädchen viel Technisches ausprobiert oder eben nicht. Weitergehend in der Schule, und ich glaube, später braucht es Role Models. Es braucht für jugendliche Frauen, die es sehen, wo sie wissen, okay, die hat das auch gemacht, die macht jetzt das und das, und das Ganze wird dann greifbarer. Und wenn es das nicht gibt, wenn man da jetzt rein Männer, es war ja bei mir nicht anders, ich habe eine Frau eigentlich, die mich jetzt im Studium so begleitet hat, die für mich eine Person war, wo ich mir gedacht habe, okay, das, was ich geschafft habe, das kann ich auch schaffen. Und wenn man sich halt nicht identifizieren kann, ist logisch, mit einem anderen Geschlecht jetzt so in der Form, dann wird sich da nie groß was verändern.
Siehst du dich selbst als zukünftiges Role Model vielleicht in der Baubranche für andere jetzige Mädels, die jetzt gerade erst zum Studieren anfangen?
Ja, ich würde mir es wünschen, dass es so ist, dass sich die ein oder andere da positiv beeinflusst fühlt. Ich sehe es ganz stark schon auch auf LinkedIn. Ich versuche dort präsent zu sein. Da habe natürlich auch meine Selbstzweifel, gell? Soll ich das posten, soll ich es nicht machen, aber ich werde halt immer wieder, Gott sei Dank, bestärkt in dem, was ich da mache, was ich da teile, weil es positive Reaktionen von vor allem jungen Frauen hervorruft. und auch gleichaltrigen Frauen oder sonstigen. Also das ist total schön, wenn man da die Rückmeldung kriegt, dass das einen positiven Effekt hat.
Wie passt denn das Kunststofftechnik-Studium letztlich jetzt zur Baubranche? Wie bist du da dazu gekommen?
Ich habe eine Stellenanzeige gesehen, währenddessen ich meinen Master abgeschlossen habe in Norwegen. Ich war dann noch auf Auslandssemester an der NTNU. Kann ich auch jedem wärmstens empfehlen, macht es nicht erst im letzten Semester schon, sondern schon früher. Und habe die Stellenanzeige gelesen und ganz klassisch, frautypisch, würde ich jetzt mal sagen, reagiert. Habe es cool gefunden, habe mir gedacht, boah, das möchte ich echt machen. Also dazu gesagt, die Stelle ist gewesen Strategic Assistant of the CEO. Eben von der Umdasch-Gruppe und war damals nur so hin und her, soll ich mein Doktorat weitermachen, habe mich für das Recycling-Thema von Kunststoffen super interessiert und hätte es super spannend gefunden. Habe aber auf der anderen Seite gewusst, ich möchte ins Management gehen. Ich möchte da relativ zügig auch vorankommen und habe das als eine gute Chance gesehen, dass ich einfach vom Top-Management lernen kann. Habe mich dann beworben, habe Online-Verfahren gehabt, weil eben noch in Norwegen. Und das hat alles super klasse funktioniert, auch deswegen, da kommen wir wieder zum technischen Studium, die Voraussetzung für diese Rolle war tatsächlich ein technisches Studium, einen technischen Background zu haben.
Und dann hast du die beworben und es hat funktioniert und du bist jetzt seit wie vielen Jahren in der Umdasch-Gruppe?
Das war jetzt gut. 2 Jahre, dass ich mich da online beworben habe, dass ich mich dann doch drüber getraut habe. Ich habe mir am Anfang gedacht, okay, die Stellenbeschreibung passt die jetzt tatsächlich zu mir. Ich habe ein Kunststofftechnikstudium und habe mich dann eben auch Rücksprache mit meinem Verlobten dazu entschieden, dass ich das einfach ausprobiere. Und das würde ich auch jedem raten. Einfach mutig sein, probieren, kann ja nichts passieren. Wenn man negative Rückmeldung hat, ja, dann hat man auch was dazu gelernt. Und so ist es dann entstanden, dass ich in die Untergruppe gekommen bin. Die Rolle ist angedacht, dass man junge, motivierte Personen auch relativ zügig in eine Führungsrolle bringt. Genau. Und bei mir war das dann nach 1,5 Jahren so, dass sie bei uns intern die Chance ergeben hat, dass wir Head of Market Strategy für unsere Innovationsfirma suchen. Und da hat der Chef von unserer Innovationsfirma dankenswerterweise an mich gedacht und so hat sich das ergeben.
Super, das klingt danach, als wäre die Umdasch-Gruppe ein wunderbarer Arbeitgeber.
Definitiv.
Und es ist jedenfalls ein Appell an alle, dass man sich auf Stellenausschreibungen, die einem interessieren, auf jeden Fall bewerben soll.
Yes, genau, macht's das.
Wir sitzen ja im Science Park, ich habe es zuvor erwähnt. Du hast hier studiert und dein Verlobter hat hier im Science Park gearbeitet. Habt ihr euch so eigentlich kennengelernt?
Ja, wir haben sie nicht direkt da jetzt an der Uni kennengelernt. Wir kennen uns schon länger, also ist sicher 20 Jahre, weil wir einfach in benachbarten Ortschaften aufgewachsen sind und unsere Großeltern schon befreundet waren. Zum Schreiben angefangen haben wir dann tatsächlich über LinkedIn, also sehr unromantisch und es war... Also,
LinkedIn statt Tinder.
Ja, kann man so sagen. Und es war überhaupt nicht mit Hintergedanke oder so. Das hat mir tatsächlich ich angeschrieben, aber auf einen Vortrag hin. Er hat einfach auch was gepostet und ich habe es cool gefunden und habe ihn darin bestärkt eben und auch geschaut, dass ich bei dem Vortrag mal dabei sein kann. Und da hat das Ganze begonnen. Und du hast es schon erwähnt, eines unserer ersten Dates war dann da, also Date kann man jetzt nicht sagen, aber er hat mich dann da in sein Büro, es war Corona-Zeit, muss man dazu sagen, also wir haben dann auf den Spaziergang in der Natur ausgewichen als erstes Date und haben sie dann auch mal auf dem Café Bermin da am Science Park im Büro getroffen.
Das heißt, du hast wegen deinem Studium, aber auch wegen deinem jetzigen Verlobten immer gute Erinnerungen, wenn du an die JQ kommst.
Ja, total. Also es ist schon spannend. Ich bin vorher ja in die Lernzone da neben uns gegangen und es ist ein gutes Gefühl, wenn man reingeht und man muss nicht lernen. Aber prinzipiell, es war schon anstrengend. Also das würde ich schon dazu sagen, technisches Studium, jegliches Studium, aber es war schon, also ich bin schon oft aus out of my comfort zone gewesen, definitiv.
Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Danke Patricia, dass du bei uns warst, dass du die Zeit genommen hast für uns.
Und falls du dich für ein Studium an der JQ interessierst oder mehr über den JQ Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast@jku.at. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ciao.